Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen: Finanzminister Hans-Rudolf Merz ist wieder an der Arbeit. Er ist nach 6-wöchiger Absenz zurück im Bundeshaus. Die Schweizer Wirtschaft profitiere von den bilateralen Abkommen mit der EU. Der Bund zieht eine positive Zwischenbilanz, nicht ohne Hintergedanken. Die SPD-Politikerin Andrea Ypsilanti wird nicht hessische Ministerpräsidentin. 4 Neinsager aus der eigenen Partei ziehen ihr einen Strich durch die Rechnung. Die Hilfe im Osten Kongos erweist sich als schwierig. Die Flüchtlingslager sind leer. Dazu auch die Frage, wo liegt der Schlüssel zur politischen Lösung? Und Wohnsilos und Nahrungswüste oder Besuch in Barack Obamas Homeland, die Reportage aus Southside, Chicago, Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und mit den Nachrichten Andrea Abbühl.
Bundesrat Hans-Rudolf Merz ist zurück im Bundeshaus. 6 Wochen nach seinem Herzstillstand hat Merz seine Arbeit wieder aufgenommen. Vor den Medien gab sich der Finanzminister humorvoll und voller Tatendrang. Unter anderem bezeichnete Merz das Rettungspaket für die UBS als nötig. Die bilateralen Abkommen mit der EU haben in der Schweiz Wohlstand und Arbeitsplätze gesichert. Diese Zwischenbilanz zogen Spitzenbeamte des Bundes vor den Medien, 3 Monate vor der eidgenössischen Abstimmung zum freien Personenverkehr. So betonte Staatssekretär Michael Ambühl vom EDA:
Ich glaube, die Schweiz wäre in einer schlechteren Wettbewerbssituation und viele Arbeitsplätze wären nicht geschaffen worden.
EU-Staatsangehörige zahlten heute auch mehr Beiträge in die Sozialwerke AHV und IV ein, als sie an Leistungen bezögen, sagte Ambühl. Nach Angaben von Jean-Daniel Gerber, Direktor des Staatssekretariats für Wirtschaft, SECO, spart die Schweizer Industrie pro Jahr gegen 500 Millionen an Kosten, nachdem Handelshemmnisse abgebaut wurden. Und die Agrarexporte in den EU-Ländern hätten sich verdoppelt. In der Schweiz hat es bei der Gleichstellung zwischen Frauen und Männern in den letzten Jahren Fortschritte gegeben. Laut dem Bundesamt für Statistik zeigt sich dies insbesondere beim Bildungsniveau und teilweise auch in der Politik. Weiterhin groß ist der Nachholbedarf im Erwerbsleben und bei den Löhnen. So verdienten Frauen im Durchschnitt auch 2006 noch 19% weniger als Männer. Im Kanton Waadt geht der Streit um das neue Lohnmodell für das Kantonspersonal weiter. Zwar einigte sich die Regierung mit dem Beamtenverband, der größten Gewerkschaft. Doch vor allem die Lehrkräfte an den Gymnasien sind unzufrieden und haben beschlossen, ihren Streik fortzusetzen. Gemäss Angaben ihrer Gewerkschaft SUD blieben heute 7 von 9 Gymnasien im Kanton Waadt geschlossen. Im neuen, vereinfachten Lohnsystem werden diverse Funktionen neu eingestuft. Die Gymnasiallehrer gehören zu den Verlierern. In Deutschland herrscht Konsternation an der Spitze der SPD. Dass in Hessen die Übernahme der Regierung scheiterte, nannte Parteichef Franz Müntefering einen schweren Schlag und deprimierend. Die SPD-Politikerin Andrea Ypsilanti wollte sich morgen in Hessen zur Ministerpräsidentin wählen lassen. Sie plante eine Minderheitsregierung der SPD mit den Grünen, die von der Linken toleriert werden sollte. Doch 4 Landtagsabgeordnete ihrer eigenen Partei stellten sich gegen die Wahl. Damit fehlt Ypsilanti die absolute Mehrheit im Landtag. Müntefering kritisierte die 4 Abweichler scharf. Er schloss nicht aus, dass sie aus der SPD ausgeschlossen werden. In Spanien müssen Arbeitslose und ärmere Hausbesitzer in den nächsten 2 Jahren nur die Hälfte der Hypothekenschulden bezahlen. Die andere Hälfte übernimmt der Staat. Diese Erleichterung gehört zum Regierungspaket von 170 Millionen Euro für schwächere Einkommensgruppen. Ferner sollen Firmen vom Staat einen Zuschuss von 1.500 Euro erhalten, falls sie Arbeitslose anstellen, die eine Familie ernähren müssen. Im Osten Kongos hat ein Hilfskonvoi der UNO Medikamente in die Gebiete gebracht, die von den Rebellen kontrolliert werden. Die bisher bekannten Flüchtlingslager seien aber alle leer vorgefunden worden, sagte ein UNO-Vertreter der Agentur Reuters. Man versuche nun herauszufinden, ob die Flüchtlinge vertrieben worden seien oder ob sie sich in sichere Regionen begeben hätten. Der Konvoi war von Goma aus Richtung Norden gestartet und hatte die Frontlinie überquert, an der sich die kongolesische Armee und die Tutsi-Rebellen gegenüberstehen. Zum Fußball. Der FC Sion hat einen neuen Chefcoach. Er heißt Christian Constantin und ist gleichzeitig der Präsident des Vereins. Der bisherige Coach Uli Stielike wurde nach 5 Monaten entlassen. Er war der 7. Coach innerhalb 2er Jahre. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.234 Punkten plus 1,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 9.357 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu 1,4842 gehandelt, der Dollar zu 1,1684. Das Wetter. In den Alpen bläst auch morgen Föhn. Über dem Mittelland liegt zum Teil wieder Nebel. Sonst gibt es nebst ausgedehnten Wolken auch sonnige Abschnitte. Die Höchstwerte liegen bei 11, mit Föhn bei 16 Grad. Im Süden fällt morgen immer wieder Regen. Die Maximalwerte liegen bei 14 Grad. Am Mittwoch wird der Föhn wieder stärker. Über dem Mittelland liegt zum Teil Nebel, sonst ist es teilweise sonnig. Im Süden fällt weiter kräftiger und ergiebiger Regen.
Das rechte Lob zur rechten Zeit. Hinter der positiven Zwischenbilanz zu den bilateralen Verträgen steckt viel Kalkül. Gleiches Thema, anderes Resultat. Aus der Optik der Schweizerischen Nationalbank sieht die Zwischenbilanz etwas weniger rosig aus. Dann Genickbruch einer Waghalsigen. Die SPD-Frau Andrea Ypsilanti wollte in Hessen ganz nach oben und fällt nun ganz hinunter. Der SPD-Zentrale kommt das gelegen. SOS aus dem Ostkongo. Die Suche nach einem diplomatischen Ausweg läuft auf Hochtouren. Wir reden über mögliche Lösungen. Und Loretta Powells Rosengarten. Eine kleine Augenweide inmitten von Armut, Gewalt und Elend. Die Reportage aus Southside, dem Süden Chicagos. Zuerst aber zur Rückkehr von Bundesrat Hans-Rudolf Merz. 6 Wochen lang hat dieser nach seinem Herz-Kreislauf-Kollaps pausieren müssen. Seit heute ist er wieder an der Arbeit und er trifft auf einen Finanz- und Bankenplatz Schweiz, der vor dem Zusammenbruch von Hans-Rudolf Merz noch ganz anders ausgesehen hat. Der genesene Finanzminister und sein Umgang mit der Staatsintervention bei der UBS, der Beitrag von Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt.
Dass die Schweizer Banken in Schwierigkeiten geraten könnten, das hat Bundesrat Hans-Rudolf Merz frühzeitig vorausgesehen. Schon 2005 habe er eine Arbeitsgruppe eingesetzt, obwohl es damals noch keine Probleme gegeben habe. Nun sind sie da, die Probleme. Gewaltiger als vom Finanzminister vor seinem Zusammenbruch angenommen. Eine Spritze von Bund und Nationalbank im Umfang von 68 Milliarden Franken ist nötig geworden, um das Überleben der grössten Schweizer Bank zu sichern. Und trotzdem, der genesene Finanzminister hat das Vertrauen in die Marktwirtschaft nicht verloren.
Also ich glaube nach wie vor an die Selbstregulierungskräfte des Marktes.
Denn er habe in den 60er Jahren bei einem Studienaufenthalt in der damaligen Tschechoslowakei 1:1 erlebt, was es heiße, unter planwirtschaftlichen Verhältnissen zu leben.
Und ich bin tief davon überzeugt, dass die soziale Marktwirtschaft dieser Planwirtschaft bei weitem überlegen ist.
Was sich jetzt im Fall der UBS abspiele, sei eine Extremsituation, sagt Bundesrat Merz. Eine Situation, die allerdings auch in anderen Ländern bestehe.
Und diese flächendeckende Problematik ist entstanden, weil man gewisse Werte, gewisse Tugenden nicht mehr eingehalten und das Maß, den Ausgleich nicht mehr gefunden hat.
Die Intervention des Bundesrates und der Nationalbank, also alles andere als Marktwirtschaft, sei unter solchen Umständen richtig und sinnvoll, hält Merz fest, der über diesen Entscheid in seiner Abwesenheit zwar informiert worden ist, aber nicht an seiner Vorbereitung mitgewirkt hat. Nichts zu tun, sagt Merz, wäre nur eins gewesen.
Völlig unverantwortlich.
Doch trotz Extremsituation will Bundesrat Merz nichts von Konjunkturprogrammen zur Ankurbelung der Wirtschaft wissen, wie Gewerkschaften und linke Parteien dies in seiner Abwesenheit gefordert haben. In diesem Punkt ist der Finanzminister ganz der Alte geblieben.
Wir sollten nicht den Kopf verlieren und Maßnahmen beschließen, die nicht effizient sind.
Und auch in der Frage der Boni appelliert Merz an die Eigenverantwortung der Bankverantwortlichen. Zu den von seiner Stellvertreterin Evelyn Wittmer-Schlumpf aufgegleisten Maßnahmen gegen überhöhte Boni im Aktienrecht hat der Finanzminister nichts gesagt. Ganz allgemein aber festgehalten.
Jetzt sollten wir aufpassen, dass wir nicht durch Überregulierung die Dinge wieder auf die andere Seite ziehen, wo dann auch wieder Missbräuche entstehen, sondern wir müssen jetzt hier, wie Paracelsus das Weiland gesagt hat, das Maß finden.
In den nur gerade 6 Wochen Genesungszeit ist die Welt für einen glühenden Befürworter des Marktes wie Hans-Rudolf Merz eine andere geworden. Staatsgeld für eine Bank, Gesetze gegen Boni-Exzesse, eine neue Zurückhaltung des Bundesrates gegenüber Steuererleichterungen für Hedgefonds-Manager, die Bundesrat Merz noch vor seinem Zusammenbruch aufgegleist hatte. Nach dem glücklichen Aufwachen aus dem Koma im Spital kommt für den Finanzminister jetzt das unschöne Erwachen zurück im Amt.
Philipp Burkhardt. Die UBS und das Rettungspaket von Bund und Nationalbank sind morgen auch Thema in der Sendung Doppelpunkt auf DRS1 ab 20 Uhr. Die Architekten der 68 Milliarden Staatshilfe suchen erstmals gemeinsam die Diskussion mit der Öffentlichkeit. Unter anderem sind das UBS-Konzernchef Marcel Rohner und Thomas Jordan von der Nationalbank. Seit über 6 Jahren führt die Schweiz eine Beziehung mit der EU, eine bilaterale Beziehung. Die 7 Abkommen der bilateralen 1 brachten den freien Personenverkehr und einen deutlich freieren Warenverkehr mit der EU. Heute hat der Bund Bilanz gezogen, eine malerisch positive Bilanz. Die bilateralen 1 seien ein Wachstumsmotor gewesen für die Schweiz. Hinter dem Loblied steckt auch Taktik, Abstimmungstaktik. Dominik Meyer.
Allein der freie Personenverkehr mit der EU habe das Bruttoinlandprodukt der Schweiz dauerhaft um 1% gesteigert, sagt Jean-Daniel Gerber, Direktor des Staatssekretariats für Wirtschaft. 250'000 neue Stellen seien in den letzten 4 Jahren entstanden.
Nur dank der Personenfreizügigkeit war es möglich, die Schweiz aus diesem Wachstumsloch der 90er Jahre herauszuführen und ein Wachstum zu erzielen, das im Durchschnitt der letzten 4 Jahre ungefähr 3% war.
Die Ökonomen und die Diplomaten beim Bund sagen einhellig, die 7 Abkommen der bilateralen 1 seien ein Erfolg. Ohne das Landverkehrsabkommen zum Beispiel würden sich heute mehr Lastwagen über die Gotthardroute wälzen. Ohne den Landwirtschaftsvertrag hätten die Bauern ihre Exporte in die EU nicht verdoppeln können. Und ohne das Abkommen über einheitliche technische Standards hätten Schweizer Firmen mehr Kosten gehabt von bis zu 1,5 Milliarden Franken. Nur 2 Punkte trübten die Bilanz des Bundes. Beim Forschungsabkommen mit der EU herrsche zu viel Bürokratie. Auch profitiere die Schweiz noch zu wenig vom Abkommen über das Beschaffungswesen. Schweizer Firmen böten zu selten mit bei öffentlichen Ausschreibungen im EU-Raum. In keinem Bereich aber hätten die bilateralen 1 negative Auswirkungen gehabt für die Volkswirtschaft, sagt Michael Ambühl, Staatssekretär im Außendepartement EDA.
Weder haben uns diese Abkommen Arbeitslosigkeit gebracht, ganz im Gegenteil, noch ist eine Lastwagenlawine entstanden, im Gegenteil, also die Befürchtungen sind nicht eingetreten.
Ambühl, dem obersten Diplomaten der Schweiz, und Jean-Daniel Gerber, dem obersten Ökonomen, beiden liegt viel daran, auch für die Zukunft vor Schwarzmalerei zu warnen. Angst vor Massenarbeitslosigkeit wegen der Immigranten aus der EU sei fehl am Platz. Denn kühle die Wirtschaft ab, so werde die Einwanderung zurückgehen und viele Eingewanderte würden der Schweiz wieder den Rücken kehren. Doch diese beruhigende Botschaft bleibt Spekulation, wohl vor dem Hintergrund der kommenden Abstimmung. Am 8. Februar entscheidet das Volk über die Fortführung des freien Personenverkehrs mit der EU und dessen Ausweitung auf Rumänien und Bulgarien. Ängste vor der Wirtschaftskrise und vor einem Heer arbeitsloser Einwanderer dürften den Gegnern nämlich Auftrieb geben.
Der Beitrag von Inlandredaktor Dominik Meyer zeigt, dass SECO berichtet also nur Gutes über die bilateralen 1. Nun hat aber heute auch ein Mitarbeiter der Schweizerischen Nationalbank eine Studie zu denselben bilateralen 1 veröffentlicht und die fällt weniger rosig aus. Priscilla Imbuden.
Peter Stalder arbeitet für die Forschungsabteilung der Schweizerischen Nationalbank. In einer ökonomischen Studie, die in der Zeitschrift «Die Volkswirtschaft» publiziert wurde, zeigt er auf, dass Arbeitnehmende aus dem Ausland inländische Stellensuchende konkurrenzieren.
Unternehmungen haben einfach die Möglichkeit, nun im Ausland Personal zu rekrutieren. und dadurch verschlechtern sich einfach die Anstellungschancen von Leuten, die in der Schweiz sind, die vielleicht nicht so optimal zugeschnitten sind auf die Stellen, die zur Verfügung stehen.
Eine Folge davon sei, dass die Arbeitslosigkeit weniger stark gesunken sei als in früheren Aufschwungsphasen.
Wir haben jetzt ein Minimum erreicht von ungefähr 2,5%. Im Aufschwung um die Jahrtausendwende ist die Arbeitslosenquote bis auf 1,6% gesunken, obwohl damals weniger neue Stellen geschaffen worden sind als jetzt im letzten Aufschwung.
Die Zuwanderung verhinderte laut Stalder starke Lohnanstiege, wie sie in früheren Boomzeiten stattfanden. Sie habe dämpfend gewirkt, sagt er.
Diese frühere Erscheinung, dass sich da Unternehmungen gegenseitig Arbeitskräfte abwerben und das dann eben zur Folge hat, dass die Löhne relativ kräftig ansteigen, dieser Effekt war diesmal weniger vorhanden.
Langsamer sinkende Arbeitslosigkeit, Druck auf die Löhne. Ein ganz anderes Fazit als das SECO also. Darum hat Peter Stalder das Szenario des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO überprüft. Es gehe von der zu optimistischen Annahme aus, dass Einwanderer nur jene Stellen antreten würden, für die man in der Schweiz niemanden finde. Die Statistiken zeigten aber eine andere Realität. SECO-Direktor Jean-Daniel Gerber gibt dem SNB-Forscher mit seinen Ergebnissen recht, aber nur für die kurze Frist, sagt er.
Und wenn Sie jetzt die Angelegenheit mittelfristig ansehen, dann kommt man zum Schluss, dass die Personenfreizügigkeit auch einen positiven Wert hatte für die Arbeiter in der Schweiz. Wir haben 250.000 neue Arbeitsplätze geschaffen und der Großteil wurde letztlich auch von den Schweizern belegt.
Mehr Stellen insgesamt also auch für Schweizer Angestellte. Für Entwarnung reicht das nicht, denn das SECO erwartet im nächsten Jahr einen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Früher hätten ausländische Arbeitnehmende die Schweiz wieder verlassen, wenn die Arbeit knapper wurde, sagt Jean-Daniel Gerber rückblickend.
Ungefähr die Hälfte der Zugewanderten wandert innerhalb von 2 bis 4 Jahren wieder zurück in ihr Heimatland.
Ob das so bleibt, ist aber ungewiss. Denn mit den bilateralen Abkommen haben Angestellte aus der EU neu ein Anrecht darauf, auch ohne Job in der Schweiz zu bleiben und Arbeitslosengelder zu beziehen, wenn sie mehr als ein Jahr hierzulande gearbeitet haben. Neu ist ebenfalls, dass mehr qualifizierte Angestellte in die Schweiz gekommen sind. Peter Stalder befürchtet, dass sie im Abschwung vor allem schlechter Ausgebildete verdrängen könnten.
Das ist das Problem, das möglicherweise auf uns zukommt, dass einfach sich im Arbeitslosenpool schlecht qualifizierte oder schlecht vermittelbare Leute ansammeln und die kaum mehr eine Anstellungschance haben, weil einfach im Ausland besser qualifizierte Leute für diese Jobs zur Verfügung stehen.
Möglicherweise, sagt Peter Stalder, denn dazu gäbe es noch keine Daten. Und Prognosen seien in der heutigen Wirtschaftslage und zu dieser neuen Situation auf dem Schweizer Arbeitsmarkt eine höchst riskante Angelegenheit.
Es war einmal eine Politikerin, die wollte groß hinaus und hessische Ministerpräsidentin werden. Sie setzte alles daran. Doch im letzten Moment wurde sie ausgebremst und Ministerpräsidentin wird sie nun nicht. Statt dass sich Andrea Ypsilanti morgen vom hessischen Landtag ins oberste Amt wählen lässt, weiß sie nun seit einigen Stunden, dass ihr dazu 4 wichtige Stimmen fehlen. 4 Abtrünnige aus der eigenen SPD zerstören ihren Traum und sichern Roland Koch von der CDU den Ministerposten. Doch der Sturz der ehrgeizigen Frau hat Folgen bis nach Berlin. Ich fragte Fritz Dinkelmann, wieso ist Andrea Ypsilanti auf den letzten Drücker doch noch gescheitert?
Weil sie den vorletzten Drücker verpasst hat. Am Samstag war klar, dass der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende, ihr persönlicher Intimfreund Jürgen Walter, dem Koalitionsvertrag nicht zustimmen wird. Und damit war klar, dass es neben Dagmar Metzger, die seit Monaten gesagt hat, sie werde Ypsilanti nicht zur Ministerpräsidentin wählen, damit war klar, dass die große Gefahr besteht, dass auch Jürgen Walter ein Abweichler wird. Und damit hätte sie morgen ein Desaster erlebt. Es hätte nicht gereicht, weil es nur um eine Stimme ging. Die zweite Antwort wäre, dass Andrea Ypsilanti offenbar den Überblick über ihre Partei, über die Fraktion, über die Stimmung im Land total verloren hat. Sonst hätte sie merken müssen, dass es eben mehrere Abgeordnete gibt, die mit ihrem Kurs überhaupt nicht einverstanden waren.
Die vier Abtrünnigen stoßen ja nicht nur Ypsilanti vor den Kopf, sondern auch die Mehrheit ihrer eigenen Partei. Um die hessische SPD muss es ja ziemlich schlecht stehen.
Es gibt eine MNIT-Umfrage, eine Meinungsumfrage. Danach haben sich die Hälfte der hessischen SPD-Wähler gegen das Experiment von Frau Ypsilanti ausgesprochen, also dagegen, dass Rot-Grün eine Minderheitsregierung bildet unter Duldung der Linken. Das ist das eine. Das andere, die hessische SPD ist tatsächlich in einer wirklich miserablen Verfassung. Das ist wirklich eine Schmierenkomödie, die sich da abgespielt hat. Und das Schlimmste daran ist, dass dieses Schauspiel überhaupt nicht unterhaltsam war. Vielmehr hat es sehr viele Wähler abgeschreckt.
Was für die hessische SPD zum Desaster wurde, kann der SPD auf Bundesebene allerdings nur recht sein. Eine Regierungskoalition mit der Linken von La Fontaine hätte sie in die Bredouille gebracht. Ist man in Berlin erleichtert?
Das ist zu vermuten, obwohl SPD-Chef Franz Müntefering sich heute schockiert gezeigt hat. Er hat behauptet, man sei in der Berliner Zentrale völlig überrascht worden von den Ereignissen in Hessen. Das ist nicht eben glaubwürdig, denn der prominenteste Abweichler, Jürgen Walter, ist immerhin Vorstandsmitglied dieser Partei. Es ist kaum anzunehmen, dass es da nicht einen regelmäßigen Kontakt gab. Also die SPD in Berlin war wohl sehr gut informiert über die hessischen Vorgänge. Aber natürlich gegen außen muss Müntefering sich dagegen wehren, wenn es zu solchen undisziplinierten Ereignissen kommt. Aber wie Sie sagten, auf Bundesebene ist es eine Erleichterung für die SPD, denn das Experiment Ypsilanti ist gescheitert und das bedeutet faktisch, es wird nach der nächsten Bundestagswahl nicht zu einer rot-rot-grünen Koalition kommen. Die SPD wird nicht mit der Linken zusammengehen.
Und was bedeutet das Scheitern denn für die Linke, die natürlich auf den Einzug in eine Regierung auf Landesebene gehofft hatte?
Die Linke ist maßlos enttäuscht. Wäre das Experiment Ypsilanti geglückt, dann hätte sie erstmals in einem westdeutschen Bundesland den Fuß mindestens in einer Regierung drin gehabt. Das ist missraten. Und vor allem ist es eben, wie gesagt, jetzt klar, es wird keine Kooperation und schon gar keine Koalition mit der SPD geben können. Oskar Lafontaine ist in einer schwierigen Situation. Er hat mit der Finanzkrise ein wunderbares Thema geschenkt bekommen, mit dem er punkten kann, ein paar Prozentpunkte mehr holen kann, aber regieren kann er wohl noch eine ganze Weile nicht.
Informationen aus Berlin von Fritz Dinkelmann. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit den Starken in Afghanistan, Blick auf die Taliban und den sozial Schwachen in Chicago, Reportage aus Obamas Homeland. Zuerst aber Krisenherd Ostkongo. Es herrscht schon beinahe hektische Diplomatie, aber die verheerende humanitäre Situation dort im Osten Kongos lässt keine gemächliche Gangart zu. 200.000 erschöpfte, ausgehungerte Flüchtlinge versuchen, sich vor den Rebellen zu retten. In der Region Goma im Grenzgebiet zu Ruanda fehlt es an allem: Wasser, Nahrung, Sicherheit. General Nkundas Truppen stehen bereits vor der Grenzstadt. Die EU-Außenminister beraten im Moment in Marseille darüber, wie eine angemessene Mission der UNO aussehen könnte. Und genau das fragte ich auch unseren Afrika-Korrespondenten Rudi Küng in Kenia.
Das hängt natürlich davon ab, was diese Mission tun soll. Die bestehende Mission ist sehr groß, sie ist sehr gut ausgerüstet, sie hat Waffen, Panzer, sie hat sogar Kampfhelikopter. Laurent Nkunda, der Rebell, hat auch schon mit Luftabwehrraketen darauf geschossen. Diese Truppen haben Nachschub, Kommunikationsmittel, also alles, was es eigentlich braucht, um ihren Auftrag zu erfüllen, nämlich bei kriegerischen Auseinandersetzungen einzugreifen und die Zivilbevölkerung zu schützen. Das haben sie schon bisher nicht geschafft. Und ich glaube, der Grund liegt vor allem darin, dass es keine Truppe gibt, die fernab der Heimat einen Krieg führen will. Und dass man nicht das Leben aufs Spiel setzen will, wenn man den Sinn nicht einsieht. Es braucht einen Grundfrieden, eine Bereitschaft der Parteien zur friedlichen Regelung der Situation. Und dann kann es immer wieder zu Konflikten kommen. Und dafür wäre dann eben diese Truppe zuständig.
Sehr viel lieber wäre natürlich den meisten eine politische Lösung, auch aus den von Ihnen eben beschriebenen Gründen. Kongos Präsident Kabila soll mit Rebellenführer Nkunda direkt verhandeln. Sehen Sie dafür eine Chance?
Leider sind die Zeichen dafür sehr düster. Joseph Kabila weigert sich und war hartnäckig, mit Laurent Nkunda zu verhandeln. Wir müssen bedenken, dass im Januar in Goma, dieser Stadt, von der jetzt so viel die Rede ist, ein Friedensabkommen geschlossen wurde zwischen der Regierung und mehreren Milizen in der Region. Und Laurent Nkunda hat dieses Abkommen auch unterzeichnet. Aber Laurent Nkunda ist längst darüber hinaus. Er will von der Regierung ein klares Durchgreifen gegen diese Hutu-Milizen, die aus Ruanda nach dem Völkermord auf ostkongolesisches Territorium gekommen sind und die angeblich noch immer eben die Tutsi-Bevölkerung, die es auch in diesem Ostkongo-Gebiet bedrohen. Inzwischen hat Laurent Nkunda sogar noch weitere Forderungen gestellt. Er verlangt, dass Joseph Kabila endlich in diesem Ostkongo auch für die Infrastruktur sorgt. Das heißt, dass er dieses Gebiet entwickelt. Also es ist ein wirklicher Machtkampf.
Der Tutsi Nkunda wäre nicht so mächtig, hätte er nicht die Regierung Ruandas hinter sich. Also liegt doch dort ein Schlüssel. Was könnte Ruanda tun?
Ja, ganz bestimmt. Laurent Nkunda kann militärisch nicht bestehen, wenn er nicht Nachschub hat. Und dieser Nachschub kommt aus Ruanda. Laurent Nkunda ist aber auch politisch von Ruanda abhängig, und zwar genauer vom Präsidenten Paul Kagame. Beide sind Waffenbrüder, beide haben miteinander gekämpft im Kongo, den Sturz von Mobutu erkämpft, den Sturz dann von Laurent Kabila, dem Vater des jetzigen Präsidenten, erkämpft. Sie haben eine gemeinsame Agenda. Es geht ihnen darum, dieses Gebiet zu befrieden auf ihre Art, und das heißt eben diese Hutu-Milizen unter Kontrolle zu bringen, aber es geht ihnen auch noch um mehr, und das ist der Knackpunkt. Ruanda lebt längst auch davon, dass die Rohstoffe, die immensen Rohstoffe aus Ostkongo via Ruanda vermarktet werden. Da sind enorme Profite zu machen, und ich denke, wenn dieses Problem, dieses wirtschaftliche Problem nicht auch gelöst werden kann, dann kann dieses Gebiet der großen Seen, wie es heißt, nicht befriedet werden.
Eigentlich besteht ja seit Januar ein Friedensabkommen genau für diesen Konflikt. Sie sagten es bereits, nun soll es für eine politische, eine diplomatische Lösung eine Friedenskonferenz in Nairobi geben. Was kann die denn noch ausrichten?
Es ist nicht leicht abzusehen, was sie ausrichten kann. Und dennoch finde ich besser wieder den Versuch zu machen, diese Leute am Tisch dazu zu bringen, miteinander zu reden. Die große Frage ist eben, kann an einer solchen Konferenz tatsächlich dieses riesige Problem geklärt werden, wie wirtschaftlich diese Region organisiert werden soll. Es ist undenkbar, dass Paul Kagame, der ruandische Präsident, eine Annexion dieses Gebietes erwirken kann. Das wird die Staatengemeinschaft nie zulassen. Aber vielleicht ist es möglich, so etwas wie ein wirtschaftliches Abkommen zu erreichen oder mindestens darauf hinzusteuern, wie in diesem Gebiet die wirtschaftlichen Fäden laufen sollen in Zukunft. Kurzfristig ist eine solche Konferenz, kann sie höchstens eine weitere Stabilisierung des Waffenstillstandes bringen, aber längerfristig wäre ebenso ein Wirtschaftsabkommen dringend nötig.
Das waren Informationen von Rudi Küng. Der Krieg in Afghanistan wird immer blutiger, die Zahl der Toten steigt. Schon jetzt ist das laufende Jahr dasjenige mit den meisten Opfern seit der Vertreibung der Taliban vor fast 8 Jahren. Unbestritten ist, dass die Angriffe der Taliban viel zur Verschärfung des Konflikts beitragen. Umstritten ist hingegen, welche Rolle die Taliban spielen und wie man mit ihnen umgehen soll. Fredrik Steiger sprach in Kabul mit einem Politikanalysten, der den Taliban sehr kritisch gegenübersteht, und einem Anwalt, der Sympathien für sie erkennen lässt.
Wenn der junge afghanische Politikbeobachter Ali Jawahar Adili in der unabhängigen Zeitung Daily Outlook Afghanistan über die Taliban schreibt, dann tut er das unter Pseudonym. Es ist sicherer so. So gefährlich sei die Lage im Land inzwischen, dass er nicht einmal mehr in sein Dorf fahren könne.
I come from Jaghori district. The district is very peaceful, but on the way to Jaghori, there.
Da, wo seine Familie lebe, sei es zwar friedlich, aber der Weg dahin sei wegen Terrorangriffen und Straßensperren fast unpassierbar.
Almost every week people are getting killed and people's vehicles are taken.
Woche für Woche würden Menschen umgebracht. Für Adili sind es die Taliban, die in Afghanistan Frieden und Fortschritt verunmöglichten.
The Taliban militants have three dangerous characteristics. One is that they are opposed with changes.
Charakteristisch sei für die Taliban, dass sie jede Veränderung verhinderten, alles Moderne ablehnten und den Mädchen jegliche Bildungschancen verwehrten. Doch trotz ihren mittelalterlichen Religions- und Gesellschaftsvorstellungen besäßen sie Rückhalt in der Bevölkerung.
The local people, they are mostly ignorant.
Auf dem Land seien die Menschen völlig ungebildet. Sie folgten den Taliban oft blind. Arme und Arbeitslose hätten keinerlei Vorstellung von wirtschaftlichem Aufbruch oder Demokratie. Die simple Ideologie der Taliban komme indes an. Das Rezept müsse also lauten, mehr Bildung, denn wer gebildet sei, falle von den Taliban ab.
Afghan government and international community should try to focus more on the local politics.
Die afghanische Regierung wie die internationale Gemeinschaft müssten dringend draußen im Land Strukturen schaffen. Afghanistan lasse sich nicht einfach von Kabul aus regieren, das hätten die Taliban erkannt. Ganz anders sieht das der konservative Anwalt Lal Gul. Er hat in Pakistan studiert, nachdem seine Familie vor den Sowjets außer Landes geflohen war. Heute versteht er sich als Kämpfer für die Rechte des kleinen Mannes, hat aber zugleich viel Verständnis für Positionen der Taliban.
The reason is very clear. The promise we will be development of Afghanistan. You're hearing the sound of the
genocide. Der Grund für die Unterstützung der Taliban sei klar. Die Ausländer, allen voran die Amerikaner, hätten versprochen, Afghanistan zu entwickeln. Doch passiert sei praktisch nichts. Die Enttäuschung sei gewaltig. Und noch immer säßen die Ex-Warlords in der Regierung.
In the midnight, in the peaceful village, they are going and they entering in the.
Und spät nachts drängten US-Soldaten in Häuser ein, würden dort Leute umbringen oder verhaften. Und bei Bombardements kämen Dutzende von Zivilisten ums Leben. Für Lal Gul ist klar, die Taliban zählten Millionen an Anhängern, sie seien heute zu stark, als dass man sie militärisch besiegen könnte.
We will be killed all the people. It's impossible if we deport from the country all of them.
Ob man etwa alle umbringen oder aus dem Land werfen wolle. Auch der Politologe und Journalist Ali Jawaradili zweifelt an einer militärischen Lösung.
If we do not separate the militants from the local backbone.
Es müsse gelingen, einen Keil zwischen wirklich militante Kämpfer und lokale Mitläufer zu treiben. Adili glaubt aber, westliche Vertreter seien naiv, wenn sie von einem bösen Taliban-Flügel und daneben einem guten Kompromissbereiten sprechen. Für die Taliban-Führung seien ihre Forderungen nicht verhandelbar. Sie wollen nicht bloß einen politisch ausgehandelten Anteil an der Macht, sondern lehne auch die demokratisch beschlossene afghanische Verfassung ab. Anwalt Lal Gul jedoch sieht keine Alternative zu umfassenden Verhandlungen.
They should be talk with the opposition military groups like Taliban, like Gulbuddin Hikmat.
Er widerspricht sich dann allerdings, wenn er meint, eigentlich sei die afghanische Regierung gar nicht legitimiert, Gespräche zu führen. Die Regierung sei nicht unabhängig und Präsident Karzai vertrete nicht die Meinung des Volkes. Einig sind sich die beiden Gesprächspartner, der junge aufgeschlossene Politologe und der alte konservative Anwalt, bloß im Gesamturteil. Adili meint,
the future course of peace and stability to me seems very bleak.
Punkto Frieden und Sicherheit im Land sehr schwarz. Und Gul,
in this condition which now we see, I'm not hopeful.
Zurzeit habe er kaum Hoffnung. Es sind Schlussworte, die keinerlei Optimismus zulassen.
Fredrik Steiger mit seinem Bericht aus Kabul. Jetzt ist es 18.34 Uhr, das Dossier. Morgen Abend um diese Zeit schließen die Wahllokale in den USA. Und dann könnte sehr bald klar sein, wie der 44. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika heißt. John McCain, der Republikaner, oder Barack Obama, der Demokrat. In Chicago, der Heimat von Barack Obama, gibt es viele Anhänger des charismatischen Politikers. Und besonders viel Hoffnung in einen Wahlsieg Obamas setzen die Menschen südlich von Chicagos Innenstadt, in Chicago South Side, eine arme Gegend, in der Obama einst als Sozialarbeiter die Grundlage für seine spätere politische Karriere gelegt hatte. Bert Soltermann war in South Side unterwegs.
Loretta Powell öffnet ihre Wohnungstür. Hier im 10. Stock der Raymond Hilliard Homes, einer staatlichen Siedlung, die aus zwei runden Wolkenkratzern besteht, ist sie zu Hause.
Mom, that's a bedroom and that's our little bathroom.
Es ist eine bescheiden eingerichtete Wohnung, ca. 50 Quadratmeter groß. Die 67-Jährige freut sich über den Besuch. Sie trägt ein einfaches, aber gepflegtes, oberschienenfarbenes Kleid und duftet stark nach Parfum. Sie zieht die Vorhänge zur Seite.
Yes, you see that view there? And at night, all this is lit up down here, and this is our rose garden here. Can you see it on the corner? It's the most beautiful sight.
Was man von dieser schönen Aussicht halte, will sie wissen. Nachts sei alles beleuchtet und den Rosengarten könne man auch sehen. Seit 5 Jahren wohnt Loretta Powell in den Hilliard Homes. Gebaut wurden die Wolkenkratzer 1966 für Menschen mit wenig Einkommen und später auch für Sozialhilfeempfänger. Seit die Stadt Chicago die Siedlung vor ein paar Jahren hat renovieren lassen, wohnen viele ältere Menschen in den Wohnungen.
They weren't so nice. They had a lot of violence, I understand, and drugs and
früher habe es hier Probleme mit Drogen und Gewalt gegeben, sagt Loretta Powell. Nun sei es wunderbar, hier zu wohnen. Nur ein paar hundert Meter entfernt von der gut bewachten Hilliard-Siedlung stehen die Harold Ickes Homes, Baujahr 1955. Klobige Blocks mit 740 Wohnungen, einige davon bewohnt, andere bereits leer und am Zerfallen. Auf dem Platz davor zahlreiche Männer, die in Gruppen herumstehen, mitten am Tag. Viele ohne Arbeit, dafür mit Drogen in den Taschen. Bill Clark ist einer von ihnen.
Yes, I was born and raised right in 2330, apartment 207. I spent a good 27 years in the same apartment. With 3 brothers and 3 sisters. We were raised in 3-bedroom apartment.
Er sei hier aufgewachsen, sagt Clark, in einer 3-Zimmer-Wohnung zusammen mit 3 Brüdern und 3 Schwestern.
Getting to my teenage years and to my, I kind of swayed a little bit.
In seinen Teenagerjahren habe er mit Gangs und Drogen zu tun gehabt. Er sei deswegen auch im Entzug und im Gefängnis gewesen. Doch nun, sagt Bill Clark, sei er ein Familienmann, habe Kinder und Großkinder. Southside, die Gegend am Südrand von Chicago, ist über weite Strecken eine arme Gegend, die vor allem von Schwarzen bewohnt ist. Eine Gegend, die bekannt ist für ihre zahlreichen Public Housing Projects, die die Stadt Chicago ab den 50er Jahren errichtet hat. Siedlungen mit mehreren hundert Wohnungen und mehreren tausend Menschen und entsprechend großen sozialen Problemen. Doch diese seien erst mit der Zeit dazugekommen, betont Mary C. Jones, Chefredaktorin von The Residence Journal, einer gemeinnützigen Zeitung, die primär für die ärmeren Menschen in der Southside gemacht wird.
When they had the high-rises, management at some point stopped enforcing rules and regulations, and you got the infestation of drug and gang activity, illegal drug and gang activity. That was a management and police issue, not a resident issue.
In den Siedlungen seien die Regeln nicht mehr durchgesetzt worden. Gangs und Drogenhändler hätten ein leichtes Spiel gehabt. Dies sei ein Versagen der Verwaltung gewesen, nicht der Menschen, die dort gelebt und häufig unter den üblen Lebensbedingungen gelitten hätten, sagt die Journalistin. Seit 1999 baut Chicago das staatliche Wohnwesen um, für 1,6 Milliarden Dollar. Eine Siedlung nach der anderen wird renoviert, in den meisten Fällen jedoch gleich ganz abgerissen, wie etwa die berüchtigten Robert Taylor Homes, 28 Hochhäuser, aufgereiht auf einer Strecke von 5 Kilometern. An die Stelle der Wohnsilos treten neue, kleinere Siedlungen. Reguläre Mieter wohnen dort Tür an Tür mit Sozialhilfeempfängern, denen der Staat mit Mietgutscheinen finanziell unter die Arme greift. Doch der Plan geht nicht ganz auf. Es hat zu wenig neue Siedlungen, um allen Menschen aus den abgerissenen Public Housing Projects ein Dach über dem Kopf zu bieten.
But that's where they had housed up on top of each other in shelters or on the street under some bridge or somewhere.
Einige der Bewohner müssten bei Verwandten leben, sagt Mary C. Jones. Viele jedoch seien obdachlos geworden. Wir wechseln in ein anderes Quartier, ohne staatlichen Wohnungsbau. Auch hier zeigt sich ein tristes Bild. Wir sind im Auto unterwegs mit Tina Sachs, einer Wissenschaftlerin der School of Social Service Administration der University of Chicago. Sie erforscht, warum die Bevölkerung hier häufiger krank ist als anderswo. Es habe hier keine Supermärkte mit frischen Produkten, da ein Supermarkt nicht rentabel geführt werden könne. Die Menschen hätten keine Möglichkeit, Salat und Gemüse zu kaufen. Stattdessen würden sie von salzhaltigen Snacks und ungesunden Getränken leben. Das verursache große Gesundheitsprobleme, erklärt Sachs. Man rede von Nahrungswüsten, nicht, dass es gar nichts zu essen gäbe, aber eben nur ungesunde Fertigware. Gesundheitsprobleme, Arbeitslosigkeit, Drogen, Gewalt, Kriminalität. Die Probleme seien vielschichtig und miteinander verwoben, sagt Tina Sachs. Und so sieht es auch Mary C. Jones von der Zeitung The Residence Journal. Politiker, Kirchenvertreter, engagierte Sozialarbeiter wie einst Barack Obama suchten nach Lösungen, aber Lösungen seien schwierig zu finden. Neue Firmen würden sich hier nicht niederlassen und neue Bewohner, vor allem solche aus der Mittelklasse, würden lieber in andere Gegenden ziehen.
Some of the people they might have heard because the announcement the city put forth, oh, come over here.
Und jene, die gekommen seien in den letzten Jahren, würden sich beklagen wegen der Kriminalität, aber auch weil die Infrastruktur fehle, sagt Mary C. Jones. Einige sagten, sie müssten kilometerweit in den Norden fahren, um wie gewohnt einkaufen zu können.
That they have to go to like the north side to go shopping.
So bleibt die South Side Chicagos gefangen in einer scheinbar auswegslosen Situation. Doch zwei Quartiere geben Grund zur Hoffnung: Kenwood und Hyde Park. Es sind gepflegte Oasen in der Tristesse. Es gibt hier keine abbruchreifen Häuser und keine steppenartigen Flächen. Hier stehen schicke Villen mit sauber geschnittenem Rasen, fast schon surreal. Es ist unter anderem die Heimat von Michelle Obama. Noch heute lebt sie mit Barack und ihren Kindern in Hyde Park, seit ein paar Wochen schwer bewacht von der Polizei und dem Secret Service. Nicht immer sah es hier so aus. Vor ein paar Jahrzehnten war auch Hyde Park ein gefährliches und eher trostloses Pflaster. Doch die Kehrtwende gelang. Raumplanerische Maßnahmen, ein sehr großes Polizeikorps und die University of Chicago, die hier ihren Campus hat, haben geholfen. Es ist eine Wende zum Besseren und ein Beispiel dafür, dass die Schwierigkeiten in den Griff zu bekommen sind. Doch von all dem können die Bewohner anderer Quartiere im Süden von Chicago vorerst nur träumen.
Das war Bert Soltermann aus dem Süden von Chicago, von wo möglicherweise der nächste US-Präsident kommt. Wenn die USA in der Nacht auf Mittwoch wählen, sind auch wir live mit dabei. Schweizer Radio DRS informiert ab Mitternacht im Halbstundentakt über den Stand der Auszählung der Präsidenten- und Kongresswahlen. Ab 5 Uhr in der Früh senden wir direkt aus Washington. DRS 4 News überträgt live. Auf DRS 1, DRS 2 und DRS 3 hören Sie Ausschnitte der Sondersendung. Die Wahlen dominieren auch unsere Infosendungen am Mittwoch. Und so ziemlich alles zu den Wahlen findet sich im Internet auf drs.ch. Das war der Ausblick auf Mittwoch und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Roman Fillinger, für die Nachrichten Thomas Akkola, am Mikrofon Simon Fatzer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.